Also ihr seht das ja alle nicht, aber hier vorne auf der Kanzel hier, dort ist ein Tisch, ein Stift, auf dem steht, ich bin auf der Flucht. Aber auf der Flucht sind wir hier nicht und ich auch nicht, nur weil ich hier vorne etwas weg von euch bin. Nein, das ist nicht das Thema heute. Ja, wir freuen uns, dass wir heute eine Taufe gefeiert haben. Amy hat sich heute taufen lassen. Und damit öffentlich bezeugt, dass sie zu Jesus Christus gehört, das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen in unserem Land haben Taufe anders erlebt. Wir sind ja sozusagen innerhalb Deutschlands eine Minderheit, die das anders handhabt. Aber die meisten Menschen in unserem Land haben Taufe anders erlebt. Die Taufe, die wir heute feiern, erscheint deshalb vielen Menschen irgendwie fremd, irgendwie komisch. Da stellt sich ganz unwillkürlich die Frage, was ist eigentlich Taufe und was versteht die Bibel darunter? Taufe ist zu etwas geworden, was man in der Welt erklären muss. Als Jesus Christus den Taufbefehl aussprach, da brauchte er nichts zu erklären. Seine Jünger wussten, was er meinte. Aber heute wissen es immer weniger Menschen. Das hat Amy sicherlich auch gemerkt. Vor allen Dingen, wenn sie es ungläubigen Freundinnen in der Schule oder irgendwo sonst erzählt hat, ich lasse mich taufen. Wie? Das tut man doch als Säugling. Und deshalb steht die Predigt heute auch unter der Überschrift, was ist Taufe? In der Bibel gibt es verschiedene Berichte über Taufen. Und eine davon ist der Bericht über den Finanzminister aus Äthiopien. Und er steht in Apostelgeschichte 8, 26 bis 39. Ich lese es mal vor. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier. Ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Der Text besteht aus drei Teilen. Zuerst die Zeit vor der Taufe, dann die Taufe selbst und zum Schluss die Zeit nach der Taufe. Was passiert, bevor der Äthiopier getauft wird? Er erfüllt die Voraussetzung, um getauft zu werden. Und deswegen lautet der erste Punkt, die Taufe setzt den Glauben voraus. Die Taufe setzt den Glauben voraus. Der äthiopische Finanzminister, der war von dem Gott Israels fasziniert. Er wollte mehr über diesen Gott erfahren. Er machte sich vom fernen Äthiopien aus auf zum Tempel, um zum Tempel dieses Gottes zu pilgern. Er suchte nach der Wahrheit. Und er hat sicherlich einige aufregende Tage in Jerusalem erlebt. Er hatte den Tempel Gottes gesehen. Er war sogar im Vorhof der Heiden gewesen, gehe ich mal von aus, und hatte Gott angebetet. Aber er fand die Wahrheit nicht. Er verstand den Glauben der Juden nicht und er kaufte sich dann noch eine Schriftrolle mit dem Buch des Jesaja. Er wollte mehr wissen. Und deshalb las er auf dem Heimweg in dieser Schriftrolle. Er war ein reicher Mann. Das wird uns schon deutlich daran, dass er mit einem Wagen fuhr. Er hatte noch einen langen Weg vor sich. Äthiopien lag damals ein bisschen nördlicher als heute, aber er hatte ungefähr noch 1000 Kilometer vor sich. Also nicht mit einem Benzinauto des 21. Jahrhunderts, sondern mit einem Wagen, der entweder von Pferden oder von Eseln oder von sonst was gezogen wurde. Vielleicht 20 Kilometer am Tag vorankommend. Es muss ihm sehr wichtig gewesen sein, über Gott mehr zu erfahren. Er las die Schriftrolle auf dem Wagen. Die Straßen waren holprig, die Räder nicht gefedert. Und so schwankten die Buchstaben vor seinen Augen. Stellt euch das mal vor, ihr seid auf einer holprigen Straße, entweder mit Steinpflaster oder einfach nur heute Morgen, wer bei der Taufe dabei war, dieser Parkplatz, wo man rauffuhr. Das war schön, ne? Ging immer rauf und runter. Und dann mit einem Pferdewagen oder Eselskarren oder wie auch immer. Und dabei eine Schriftrolle lesen. Es war ihm wichtig, darin zu lesen. Er wollte nicht warten bis zu Hause oder bis abends, wenn endlich Rast ist. Er las gerade die Verse Jesaja 53, 7 bis 8. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben, wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. In diesem Augenblick kam Philippus an den Wagen. Gott hatte ihn genau auf diese Straße und zu diesem Wagen geführt. Und damals war es üblich, dass man beim Lesen laut vorlas. So konnte Philippus hören, was der Minister gerade las. Und er fragte ihn, verstehst du auch alles, was du da liest? Ich meine, schon gewaltig. Ne? Ich meine, das war ein Minister eines fremden Landes. Sicherlich waren da noch Sicherheitsleute und ein paar Wachen und er war sicherlich prunkvoll. Und da kommt Philippus, ein einfacher Diakon der Gemeinde aus Jerusalem. Und irgendwie kam der an den Wagen ran und sagt, verstehst du auch, was du da liest? Ich meine, stell dir vor, Lindner ist, glaube ich, unser Finanzminister, ne? Und wenn er unterwegs ist mit seinen schwarzen Limousinen und noch so ein paar Motorräder drumherum, hat offenes Fenster, weil es ist warmes Wetter und er möchte die Luft haben und er liest dabei. Und du kommst und sagst, verstehst du auch alles, was du da liest? Nichts verstand der Minister, obwohl er doch in Jerusalem gewesen war. Niemand von den Juden hatte ihm je etwas erklärt. Endlich hatte er in Philippus jemanden gefunden, der ihm diesen Text erklärte. Und Philippus erklärte ihm von diesem Text ausgehend das Evangelium von Jesus Christus. Leider steht in unserem Text nicht, was Philippus gesagt hat. Aber er wird ihm gesagt haben, dass jeder Mensch von Gott durch seine Sünden getrennt ist. Kein Mensch kann Gemeinschaft mit Gott haben, weil Gott keine Sünde in seiner Gegenwart dulden kann. Die Sünde trennt von Gott. Gott muss Gericht halten und jeden Menschen bestrafen. Ein Mensch kann sich noch so sehr anstrengen, aber aus eigener Kraft schafft er es nicht, zu Gott zu kommen. Und dann passiert das, von dem in Jesaja 53 die Rede ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, nimmt die Schuld der ganzen Welt auf sich und erleidet die Strafe, die wir hätten ertragen müssen. In Jesaja 53, Verse 3 bis 6, also die Verse vor dem Text, den Philippus da mithörte, was der Kämmerer las, dort steht, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und danach kommen dann die Verse, die der Kämmerer gelesen hatte, und Philippus hat sie gehört. Philippus wird ihm auch gesagt haben, dass er an Jesus Christus glauben muss, damit der Friede Gottes auch für ihn gilt. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Glaube ist also entscheidend dafür, ob ich Christ bin oder nicht. Vertraue ich Jesus Christus mein Leben an oder nicht? Und hier habe ich mal eine kleine Gegensternslektion mitgebracht. Die habe ich hier dabei. Gucken, ob ich alles dabei habe aus meiner lieben kleinen Hosentasche. Und einfach mal so ein paar Seile. Und es kann sich auch schon jeder von euch jetzt mal überlegen, weil jeder, der sowas macht, der hat gerne auch mal einen Assistenten oder eine Assistentin dabei. Ich brauche gleich nämlich jemanden. Aber, also, es kommt auf den Glauben an, damit man, ja, der ist entscheidend, ob man nun wirklich ein Kind Gottes ist, ob man im Himmel ankommt oder nicht. Und da gibt es ja verschiedene Glauben in der Welt. Und da gibt es Leute, die glauben, dass Gott nicht existiert. Das ist der hier. Der glaubt nicht, dass Gott existiert. In der Welt sagt man zu so jemandem Atheist. Und der denkt so über jeden, der an Gott glaubt, was ist das denn für ein Verrückter? Und solchen Leuten sind wir ja alle schon begegnet, Gott existiert nicht. Und der ist der Meinung, wenn er eines Tages mal stirbt, ja, dann kommen die Würmer und das war's. Das glaubt er. Ne? Das ist seine feste Überzeugung. Den tun wir mal eben hin, der kommt gleich wieder. So. Und dann gibt es das totale Gegenteil von ihm, das ist der hier. Ne? Der ist der Meinung, also der ist ein ganz Frommer, das ist ein super Frommer. Also natürlich gibt es Gott, das ist für ihn ganz klar, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Und er hat immer so, ja, es ist so Frommer, der ist überall im Einsatz, der tut und tut und tut was. Ne? Also das ist so einer, jetzt im Sommer, na gut, diesen Sommer kann man vergessen, weil es kaum geregnet hat, aber in normalen Sommern wächst der Rasen und er mäht immer den Rasen um die Gemeinde. Das macht er, da brauchst du ihn gar nicht zu fragen. Er macht es. Und im Winter schippt er den Schnee. Na, das ist überhaupt keine, ich meine jetzt hier nicht irgendwelche Leute, die hier das tun. Also. Aber auf jeden Fall, der ist das. Sein Motto ist, jeden Tag eine gute Tat. Also bring die alte Oma über die Straße und spenden für Brot für die Welt. Da ist er immer dabei und er denkt von sich, wenn ich eines Tages vor der Himmelspforte stehe, dann wird Gott sagen, gut, dass du kommst, einen so tollen Typen wie dich hatten wir noch nie. Das ist er. Und dann gibt es den hier. Der hier, der wurschtelt, der nimmt alles nicht so genau. Der wurschtelt sich immer so ein bisschen durchs Leben und auch durchs Glaubensleben. Wurschtelt er sich so durch. Ja, das mit Gott, ich weiß nicht so recht. Ja, irgendein höheres Wesen gibt es. Höheres Wesen. Weiß jemand, was das ist? Ja, Katze auf dem Dach, ne? Höheres Wesen. Also, ein höheres Wesen gibt es irgendwo, ne? Und jedenfalls, er ist immer so einer, der wurschtelt sich in seinem ganzen Leben durch. Ich hatte in meiner Schulzeit so ein Mädel, also es kann aber auch Jungs betreffen, aber die kommen meistens nicht so durch. Auf jeden Fall, ich hatte in der Schule so ein Mädel und die war nicht so gut, aber was sie konnte, war die Lehrer durch ihre Tränen erweichen. Und wenn eine 5 drohte, dann konnte sie so weinen, dass es doch noch eine 4 wurde. Und so kam sie irgendwie durch die Schulzeit. Ne? Wenn Jungs das versuchen, irgendwie, da sind die Lehrer nicht so, nee, die machen das nicht. Aber wenn es ginge, würden Jungs das genauso machen. Aber auf jeden Fall, der wurschtelt sich so durchs Leben durch. Und er denkt, das kann er auch mit Gott machen, sich so durchwurschteln. Und falls es doch mal so sein sollte, dass er vor der Himmelspforte steht, irgendwie komme ich da auch noch rein. Das ist er. Aber was das Gute ist, es kommt ja gar nicht darauf an, was der Mensch denkt, ob es Gott gibt, ob es Gott nicht gibt und wie Gott denn eigentlich ist, darauf kommt es ja überhaupt nicht an. Und jetzt würde ich mal, mal einen Assistenten oder eine Assistentin brauchen. Wer wäre mal dabei? Wer wäre wirklich, also es passiert nichts, keine Angst. Niemand wird hier lächerlich gemacht. Wer wäre gerne Assistent oder Assistentin? Du? Ja, komm her. Ein Applaus, ne? So. Es kommt ja gar, gleich geht's weiter. Es kommt ja gar nicht darauf an, was eigentlich der Mensch über Gott denkt, und sondern es kommt darauf an, was denkt eigentlich Gott über den Menschen. Darauf kommt es doch an. Was denkt Gott über den Menschen und nicht, was denkt der Mensch über Gott. Es ist doch eigentlich ziemlich egal, was eigentlich Gott, nee, was der Mensch über den über Gott, ne, irgendwas ist ja falsch. Ha, ich bin ja auch einer, ne? Nein, aber es ist ziemlich egal, was der Mensch über Gott denkt. Es ist aber nicht egal, was Gott über den Menschen denkt. Denn bei Gott sind nämlich alle gleich. Und darauf kommt es an. Gott sieht nämlich alle Menschen gleich an. Und jetzt kommt es nämlich, wie erfahren wir eigentlich, was Gott über den Menschen denkt. Denn das ist ja wichtig. Was, wenn es darauf ankommt, was Gott über den Menschen denkt, müssen wir wissen, was er denkt. Der eine Weg wäre, wir schauen in die Bibel. Aber da müssten wir jetzt ganz schön viele Bibelstellen mal eben aufschlagen. Der andere Weg ist, wir brauchen jemanden, der hat eine super Booster. Und deswegen, du bist gut, du bist noch jung, du hast eine kräftige Lunge, du rauchst nicht, ne? Nein. So. Also, wenn jetzt Ja gekommen wäre, was hättest du gemacht? Ne? So. Nein, aber kannst du kräftig pusten? Dann puste mal. Zieh mal dran. So, so, so. Ey, wie hat er das gemacht? Wie hast du das gemacht? Hast du geübt, dass du aus gleich langen Seilen wieder unterschiedliche machst? Nein? Da haben wir ihn wieder. Da haben wir ihn wieder. Denjenigen, der gesagt hat, es gibt Gott nicht und ich werde eines Tages irgendwo zu den Würmern kommen, was anderes kommt nach dem Tod nicht. Aber Gott sagt, es ist mir vollkommen egal, ob du denkst, es gibt mich nicht. Es gibt mich trotzdem. Und wenn du nicht bis zum Ende deines Lebens das Gnadengeschenk in Jesus Christus annimmst, ja, und wirklich voll vertraust auf meinen Sohn Jesus Christus, das nennt sich nämlich Glaube, ja, dann wirst du da landen, wo du nicht gerne hinkommst, wo du nicht sein willst. So, versuchen wir mal. Haben wir noch einen? Nee, zieh mal dran. Einmal pusten reicht. Einmal pusten. Das ist der Durchwurschtler. Der sich immer so durchwurschtelt im Leben. Der denkt, ich kann mich immer durchwurschteln im Leben. Und das kann ich auch bei Gott. Und da sagt Gott, nein. Mag sein, dass du Menschen irgendwie betrügen kannst und irgendwie dich immer durchwurschtelst. Bei mir geht das aber nicht. Mein Sohn, Jesus Christus, ist auch für dich am Kreuz gestorben. Er hat dort auch deine Sünden ans Kreuz getragen und dafür bezahlt. Wenn du das nicht annimmst, wenn du das nicht im Glauben annimmst, dann wirst auch du da landen, wo du nicht hin willst. Und jetzt noch einmal. Ah, da haben wir ihn, den Superfromm. Wisst ihr noch, was der gedacht hat? Der hat gedacht, wenn ich eines Tages im Himmel ankomme, dann wird Gott froh sein, dass ich da bin, weil so einen tollen Typen wie mich hat es sonst noch nie gegeben. Und wisst ihr, was Gott zu dem sagt? Nein, durch Werke wirst du bei mir gar nichts. Einzig und allein die Gnade, die in meinem Sohn Jesus Christus ich dir schenken will, die bringt dich in den Himmel, die bringt dir das ewige Leben. Du musst begreifen, dass du es dir nicht verdienen kannst, das ewige Leben in der Ewigkeit. Und du kannst das wieder gehen, vielen Dank. Und das ist das, was wir als Menschen begreifen müssen. Es geht nicht um das, was wir über Gott denken, sondern um das, was Gott über uns Menschen denkt. Auf diesen Glauben kommt es an. Nicht allein Glaube reicht. Es reicht doch, dass ich glaube. Nein, es kommt darauf an, welchen Glauben. Und ganz sicher hat Philippus auch von der Taufe geredet. Gegenüber dem Kämmerer. Vielleicht hat er in anderen Worten das gesagt,
was Petrus in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, Vers 38 gesagt hat. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Erst die Buße, dann die Taufe. Glaube und Taufe gehören so eng zusammen, dass die Bibel oft in einem Atemzug davon spricht. Aber die Reihenfolge bleibt immer: erst der Glaube, dann die Taufe. Deshalb können wir an dem Taufwunsch des Äthiopiers erkennen, dass er Buße getan hat. Er kam zum Glauben an Jesus Christus und wollte deshalb auch gleich getauft werden. So war es bei den ersten Christen immer. Sie kamen zum Glauben an Jesus Christus und ließen sich dann gleich taufen. Ich kann nicht alle Beispiele nennen, aber einige möchte ich doch herausgreifen. Apostelgeschichte 2,41. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Apostelgeschichte 18, Vers 8. Christus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. An diesen Stellen sehen wir: erst der Glaube, dann die Taufe. Der Säugling kann unmöglich schon glauben. Deshalb ist Säuglingstaufe auch unbiblisch. Aus den Haustaufen zu schließen, dass dabei auch Säuglinge getauft wurden, ist an den Haaren herbeigezogen. Gerade an der letzten vorgelesenen Stelle wird das deutlich. Dort steht, dass die Apostel zu allen im Haus predigten. Die angenommenen Säuglinge, also die man annimmt, gibt ja Leute, die sagen, nee, da könnte man doch sagen, das Haus wurde getauft und deswegen waren sicherlich auch Säuglinge dabei. Die müssten also der Predigt zugehört haben, dann an Jesus Christus geglaubt und noch gejubelt haben. Aber das Ganze ist hypothetisch, denn es ist von keinen Säuglingen bei den Taufen die Rede. Und gerade die Säuglingstaufe ist ein Grund, weshalb die Menschen so schwer mit dem Evangelium zu erreichen sind. Denn die Menschen halten sich für Christen, weil sie getauft sind. Gut, es wird heutzutage langsam weniger, nicht mehr jeder Säugling wird getauft, weil wir immer unchristlicher werden in unserem Land, aber bei vielen ist es noch so. Weil man Christ geworden ist, lässt man sich taufen und nicht umgekehrt. Und das ist geschehen heute Morgen bei Amy. Sie hat Buße getan und ihr Leben Jesus Christus geweiht. Und darüber freuen sich die Engel im Himmel und natürlich wir auch. Die Taufe ist aber nicht nur eine Folge des Glaubens, sondern sie hat einen ganz bestimmten Zweck. Und das ist der zweite Punkt. Die Taufe ist das Bekenntnis des Glaubens. Nachdem der äthiopische Mann zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, kamen sie mit dem Wagen an einer Wasserstelle vorbei. In den Versen 36 und 37 steht: Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer. Und er taufte ihn. Für den Äthiopier war es ganz wichtig, getauft zu werden. Er wollte nicht warten, bis sie ans Meer kamen oder vielleicht den Nil. Bei der ersten Gelegenheit ließ er sich taufen. Er sah keinen Grund, die Taufe aufzuschieben oder wegzulassen. Ein Grund lag sicherlich darin, dass die Taufe ein Gebot Gottes ist. In Matthäus 28, 19 steht, also Jesus sagt dort: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann soll er getauft werden. Und warum? Weil die Taufe nach außen zeigt, was innerlich passiert ist. Die Taufe zeigt allen anderen Menschen, der Mensch, der sich taufen lässt, der hat sich verändert. Der meint es ernst mit seiner Lebensänderung. Der meint es ernst. Zum einen, weil es ein wichtiger Gehorsamsschritt ist gegenüber Gott. Und zum anderen, weil er durch die Form der Taufe zeigt, dass er mit Jesus Christus gestorben und zu einem neuen Leben auferweckt ist. Das Wort für Taufe, was im Griechischen steht, Baptizo, hat kurz gesagt zwei Bedeutungen. Es heißt eintauchen oder untertauchen, wie es heute Morgen Jürgen auch schon gesagt hat. Man könnte, aber es hat noch eine andere Bedeutung, auch zugrunde gehen oder vernichten. Von Römer 6 her bedeutet es Tod, begraben werden, Auferstehung. Paulus schreibt das sehr anschaulich in Römer 6, ab Verse 3 bis 8. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Die Taufe versinnbildlicht, was in dem Glaubenden bereits stattgefunden hat. Der Glaubende identifiziert sich mit Christus, der ja für ihn starb, begraben und auferweckt wurde. Der Täufling ist mit Jesus gestorben. Er geht unter Wasser. Der Täufling ist mit Jesus im Grab. Er ist unter Wasser. Der Täufling wird mit Jesus auferweckt. Er kommt aus dem Wasser wieder heraus. Durch die Taufe bekennt der Täufling öffentlich, Jesus Christus tat am Kreuz alles, was für meine Errettung nötig war. Ich habe es in meinem Herzen geglaubt. Ich bringe das öffentlich durch die Taufe zum Ausdruck, wie er es befohlen hat. Ich identifiziere mich mit ihm. Mein altes Leben ist gestorben und begraben. Ich bin als neuer Mensch auferweckt. In dem neuen Leben will ich so leben, wie Jesus Christus es will. Nun könnte jemand einwenden, naja, so eine Öffentlichkeit war das damals nicht bei Philipp, bei dem Kämmerer von Äthiopien. Aber bedenkt eins, er war der Kämmerer von Äthiopien. Er war der Finanzminister eines reichen Landes, einer großen Königin. Und da werden einige Bedienstete dabei gewesen sein. Die Leute, die den Wagen gelenkt haben, die seine Leibwächter und. Ein paar Kamele noch, die irgendwas getragen haben. Da werden einige gewesen sein. Und zusätzlich haben natürlich auch die Engel aus der unsichtbaren Welt zugeschaut. In der Taufe geht es also einerseits um einen Gehorsamsschritt und andererseits um das Bekenntnis zum Glauben. Auch heute noch ist die Taufe ein Bekenntnis. Es zeigt der Umwelt ganz klar, dass man eine andere Qualität des Christseins meint als sie. Dann merkt auf einmal die Verwandtschaft, dass man es ernst meint mit seinem Glauben. Dann merken die anderen, dass man sich von den Anerzogenen, na gut, bei Amy passt das jetzt nicht, ne, sie ist ja in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber dass man sich von anerzogenen Prinzipien verabschiedet hat. Man lebt jetzt nach anderen Grundsätzen als sie. Deshalb wird man manchmal auch schief angeguckt, wie als Erwachsener oder als nicht mehr Säugling getauft. Man bekommt eventuell Ärger. Man kann Freunde verlieren, weil sie einen für verrückt halten. Gerade wenn man schon als Säugling getauft wurde, kann das Streit in die Familie bringen. War bei mir so. Jesus selbst hat das vorhergesagt. In Matthäus 10, dort sagt er, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die Welt versteht sehr wohl, wenn wir durch die Glaubenstaufe deutlich machen, dass wir nicht zu ihr gehören. Ein Baby kann nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen. Es kann auch nicht gehorsam sein und es kann nicht seinen Glauben bekennen. Es findet kein besonderes Wirken Gottes durch die Taufe an einem Säugling statt. Jesus hat Kinder gesegnet, aber nicht getauft. In Apostelgeschichte 19 ist von 12 Männern die Rede, die schon durch Johannes den Täufer getauft waren. Sie glaubten aber noch nicht an Jesus. Sie wussten noch nicht, wer er war. Paulus erklärt ihnen das Evangelium und sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Daraufhin lassen sie sich taufen und sie sagen nicht, hey, wir sind aber schon getauft. Nein, sie lassen sich taufen, weil sie gemerkt haben, die erste Taufe war keine richtige Taufe, war nicht die christliche Taufe. Das erkannten sie und ließen sich taufen. Und auch die heutige Säuglingstaufe ist keine Glaubenstaufe. Ich hatte mal mit einem diskutiert und ihm das auch gesagt und das im Grunde genommen, er meinte von wegen, ja, für ihn ist das eine Taufe und er hält das für gültig, dass er als Säugling getauft wurde und das ist eine gültige Taufe. Und da habe ich gesagt, du, wir brauchen gar nicht streiten, zeig mir anhand der Bibel, dass deine Taufe gültig ist. Er konnte mir keine Stelle zeigen, er ist dabei seiner Meinung geblieben, aber wir müssen uns auf die Bibel einigen als Argumentation. Natürlich ist die Glaubenstaufe nicht heilsnotwendig. In Markus 16,16 steht, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Der Glaube also ist notwendig für die Errettung. Die Taufe gehört zwar dazu, aber der Glaube ist das entscheidende Merkmal. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Es steht dort nicht, wer sich nicht taufen lässt, wird verurteilt werden. Aber nur weil die Taufe als Gläubiger nicht heilsnotwendig ist, können wir sie doch nicht einfach weglassen. Sonst könnten wir ja zu allen Geboten Gottes sagen, die sind nicht so wichtig, jedenfalls nicht für die Errettung. Für den Finanzminister aus Äthiopien war es klar, dass er sich taufen ließ. Er wollte Gott gleich am Anfang seines Glaubens gehorsam sein. Er wollte öffentlich durch die Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, mein altes Leben ist mit Jesus Christus gestorben. Ich lebe jetzt durch Jesus Christus. Und er fragte Philippus, dort ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Von meiner Bekehrung bis zur Taufe hat es 2 Jahre gedauert, bevor ich mich fragte, was hindert mich, getauft zu werden? Ich wünsche jedem Christen, dass er sich nicht so lange mit dieser Frage herumschlägt, sondern seinen Glauben möglichst bald nach der Bekehrung durch die Taufe bekennt. Die Taufe ist das Bekenntnis des Glaubens und ein Gehorsamsschritt Gott gegenüber. Und Gott schenkt seinen Segen, wenn wir seinen Willen tun. Und der letzte Punkt ist, der Taufe folgt die Freude. Der Taufe folgt die Freude. In Vers 39 schreibt Lukas in der Apostelgeschichte, als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Einen Gehorsamsschritt segnet Gott immer. Ich denke, das kann jeder bezeugen, der Gottes Willen tut. Bei der Taufe kommt noch dazu, dass sie ein Bekenntnis ist. Klar, man bekommt Gegenwind, wenn man sich deutlich zu Jesus Christus bekennt. Aber Jesus Christus bekennt sich zu jedem, der sich zu ihm bekennt. Matthäus 10 sagt Jesus Christus, jeder, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Der Äthiopier wurde mit Freude erfüllt. Er zog voll Freude seines Weges. Oder andere Übersetzungen sagen, er zog mit frohem Herzen weiter. Auch der Kerkermeister zu Philippi freute sich mit seiner ganzen Familie. Das lesen wir in Apostelgeschichte 16. Er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und er freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das sagt er gleich nach der Taufe. Und der Äthiopier reiste mit frohem Herzen weiter. Der Kerkermeister jubelte. Das kennen wir doch aus der Erfahrung. Hast du schon mal gesehen, dass sich ein Täufling nicht freut? Dass da irgendwo einer aus dem Wasser steigt und sagt, Mist, jetzt habe ich mich getauft? Nein, die freuen sich alle. Ich war nach meiner Glaubenstaufe froh, getauft zu sein. Ich war froh, obwohl ich wusste, mit meinen Eltern gibt es Ärger. Ich muss dazu sagen, ich war 25 zu dem Zeitpunkt. Ich war froh, dass ich Jesus Christus bekannt hatte. Diese Freude wünsche ich jedem und die wünsche ich auch der Amy. Aber woher kommt diese Freude? Zum einen kommt sie aus der Gewissheit, Gottes Willen zu tun. Zum anderen kommt sie auch aus dem guten Gewissen. Klingt komisch, aber in 1. Petrus 3,21 steht: Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Mit der Taufe bitte ich Gott auch um ein gutes Gewissen. Ich bitte ihn um ein Gewissen, das mich nicht mehr anklagt. Und Gott schenkt es. Natürlich ist die Taufe keine magische Handlung, die das bewirkt. Es gehört die Buße und die Bekehrung des Glaubenden dazu. Und doch mache ich es mit der Taufe noch einmal fest. Ich gehöre zu Jesus Christus, der mich von aller Schuld befreit hat. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin wieder auferstanden und wieder auferweckt. Niemand kann mich mehr anklagen, denn Jesus Christus hat meine Strafe auf sich genommen. Diese Vergebung hat Amy schon seit den evangelistischen Vorträgen von Werner Gitt im letzten Jahr. Und durch dieses öffentliche Bekenntnis heute Morgen weiß sie ganz sicher, sie ist gerecht in Gottes Augen. Niemand kann sie mehr anklagen. Und auch daher kommt die Freude des Getauften. Wer sich aus welchem Grund auch immer als Gläubiger nicht taufen lässt, der entzieht sich selbst dieser Freude. Ich weiß, dass dieser Entscheidung zur Taufe manchmal Jahre vorangehen, bis man sich klar wird, ich will mich taufen lassen. Ich habe 2 Jahre gebraucht. Aber trotzdem möchte ich jeden gläubigen Christen, der noch nicht getauft ist, einladen, sich taufen zu lassen. Niemand hindert dich, heute zur Gemeindeleitung zu gehen und zu sagen, bei der nächsten Taufe will ich dabei sein. Das mache ich jetzt schon fest. Gott wird dich segnen, denn der Taufe folgt die Freude. Frage dich doch wie der Äthiopier, was hindert mich, getauft zu werden? Amen.